Ja, passend zu den Kids Days möchten wir einen Ausflug machen in eine Geschichte im Markus 10, eine Begebenheit mit den Jüngern, die man vielleicht auch schon, der ein oder andere schon aus der Sonntagsschule kennt, und zwar unter der Überschrift »Lasset die Kindlein zu mir kommen«. Ich möchte uns den Text lesen aus Markus, aus dem 10. Kapitel, die Verse 13 bis 16. Und ich möchte euch bitten als Zeichen der Ehrfurcht vor unserem Gott und seinem Wort, dass wir, wem es möglich ist, dazu aufstehen. Ich lese aus Markus 10, ab Vers 13. Und sie brachten Kinder zu ihm, damit er sie anrühre. Die Jünger aber wiesen sie zurecht. Als das Jesus sah, wurde er zornig und sprach zu ihnen: Lasst die Kinder zu mir kommen und wehrt ihnen nicht, denn solchen gehört das Reich Gottes. Wahrhaftig, ich sage euch, wer das Reich Gottes nicht annimmt wie ein Kind, wird nicht hineinkommen. Und er nahm sie auf die Arme, herzte sie, legte ihnen die Hände auf und segnete sie. Herr Jesus Christus, hab Dank für diesen Morgen und für die Freiheit, in der wir uns hier versammeln dürfen, um auf dich und dein gutes Wort zu hören. Bitte öffne du uns Herzen und Ohren für das, was du uns zu sagen hast heute Morgen. Vater, leite uns in deine Wahrheit. Dein Wort ist die Wahrheit. Amen. Wenn wir uns das vorstellen, da haben wir die ganz normale, alltägliche Chaos-Situation rund um Jesus. So, der Superstar zieht durch die Lande, alle wollen ihn sehen, alle wollen ihn hören und er ist mitten dabei, mit Leuten zu diskutieren. Vom Kontext her haben wir gerade vorher, kommen die Pharisäer zu ihm und fragen ihn, ja, wie ist das mit Ehescheidung und Wiederheirat? Ist das erlaubt und wenn ja, aus welchen Bedingungen? Darf ich meine Frau schon in die Wüste schicken, wenn sie das Essen angebrannt hat? Oder was ist ein triftiger Scheidungsgrund? Und Jesus diskutiert mit ihnen und sagt, hey Leute, sorry, wo seid ihr denn in eurem Denken? Und er weist sie zurück, er kämpft hart mit ihnen, mit dem Wort Gottes. Und mitten in diese Situation hinein, das Gespräch ist zu Ende, vielleicht zieht er sich einen Moment zurück, atmet kurz durch, vielleicht sammeln sich die Pharisäer, stehen vielleicht so als Grüppchen da und tuscheln miteinander, ah, was können wir ihm jetzt sagen, wir finden schon noch irgendwas. Und in diese Situation kommen dort Eltern und bringen ihre Kindlein. Ich finde es so schade, dass in den heutigen Übersetzungen steht immer nur noch Kinder. In der älteren Luther-Ausgabe steht eben die Kindlein, weil das tatsächlich, es ist die Verniedlichung von Kind, was dort im Griechischen steht. Und da fragt man sich natürlich schon, wie kann man denn Kind verniedlichen? Ein Kind ist doch schon niedlich. Aber nein, es ist wirklich die kleinen Kinder, die Säuglinge, die noch nicht alleine laufen können, also die irgendwo zwischen frisch geboren und vielleicht ungefähr sechsjährig sind. Von denen spricht dieser Text hier. Und dann hast du Eltern, die Leidenschaft haben und sagen, ich möchte, dass mein Kind zum Herrn Jesus kommt. Ich möchte, dass er es in die Arme nimmt, dass er es sie anfasst, dass er sie segnet. Das sind Eltern, die haben begriffen, mit welcher Mission Jesus auf dieser Erde unterwegs ist. Dass er da ist, um die Liebe und die Fülle Gottes weiterzugeben. Und wenn wir sich das vorstellen, da sitzt der Jesus vielleicht gerade im Schatten unter einem Maulbeerbaum, erholt sich. Und dann kommt so eine ganze Traube, vielleicht noch lärmend, schreiend irgendwie, die Kinder an der Hand der Eltern, die noch schon selber laufen können, stolpern so daher. Vielleicht plärrt das Kind auf dem Arm der Mutter, ich will aber jetzt nicht, was weiß ich. Auf jeden Fall kommt das so, wie man sich das so vorstellt, stellt euch das mal bildlich vor, die Tür geht auf und eine Horde Kinder stürmt rein. Das ist nicht gesittet, die marschieren nicht in Zweierreihe im Gleichschritt still und leise ein, suchen sich ihre Plätze und setzen sich hin. Nein, das lebt und wuselt und wimmelt. Und die Jünger sagen, Moment, stopp, stopp, stopp. Jesus hat dafür jetzt keinen Nerv. Das geht gar nicht, was wollt ihr? Und sie gehen ja noch weiter, sie weisen sie nicht nur ab, sondern es heißt hier, sie tadelten sie. Die rücken denen den Kopf zurecht. Hey, was wollt ihr eigentlich? Das ist Jesus. Hallo, das ist nicht die Kindertante. Das ist auch nicht die Krippe. Die könnt ihr irgendwie bei euch in den Hinterhof stecken, da können sie spielen oder was auch immer. Das ist Jesus, der hat wichtige Dinge zu besprechen. Der muss sich auf das nächste Streitgespräch vorbereiten. Nachher kommt vielleicht wieder eine Horde Kranker, der muss ja allen die Hände auflegen und für sie beten, damit sie gesund werden. Der hat keine ruhige Minute, jetzt lass den doch mal in Ruhe. Glaubst du im Ernst, dass er Zeit hat für dein kleines, mickriges Kindchen? Also bitte, das kann ja nicht mal mit ihm reden. Das versteht er gar nicht, wenn er vom Reich Gottes spricht, von der Schönheit der kommenden Welt, von dem, was Gott tut. Hast du nicht drüber nachgedacht, bevor du dein Kind zu Jesus gebracht hast? Hätte dir doch auffallen müssen. Wie blind bist du eigentlich? Und was macht Jesus? Ich finde das so wunderbar, wie er hier hineinfährt. Als das Jesus sah, wurde er zornig, unwillig. Es gibt ganz wenige Stellen im Neuen Testament, an denen Jesus zornig wird. In den meisten Fällen begegnet uns ein liebevoller, erbarmender Gott in Jesus Christus. Und hier an dieser Stelle, wo es um die Kinder geht, um die Säuglinge, um die Kindelein, da wird er zornig. Da packt den Heiland der heilige Zorn. Und er stellt sich hin und er weist seine Jünger zurecht. Er wurde unwillig und er sprach zu ihnen: Lass die Kinder zu mir kommen und wehrt ihnen nicht, denn solchen gehört das Reich Gottes. Also er stellt das, was die Jünger von ihm und vom Reich Gottes denken, komplett auf den Kopf. Er macht ihnen bewusst, um was es geht. Das Reich Gottes, das ist nicht für die, die intellektuell irgendwas leisten können. Das ist nicht für die, die studiert haben, die tagelang darüber nachdenken, sondern für die Kinder. Und er muss ihnen das radikal vor Augen stellen, weil sie den Blick dafür gar nicht haben. Und wenn wir einen Moment innehalten bei den Jüngern, warum haben die so gehandelt? Die haben ja nicht gehandelt, weil sie schlechte Motive hatten. Die waren ja keine Kinderfeinde. Aber sie hatten ein Gottesbild, in dem kein Platz war für Störenfriede. Sie hatten ein Gottesbild, in dem Jesus der kommende König war. Der Herr der Herrlichkeit, der alles in seiner Hand hält, der Tote auferweckt. Und der hat doch keine Zeit für Kleinigkeiten. Der muss sich um die großen Dinge der Welt kümmern. Der muss das Volk Israel retten. Der muss die führenden Köpfe wieder zurechtrücken und sagen, da geht's lang, das ist der Weg, den Gott will. Nichts anderes. Aber dabei haben sie völlig vergessen, dass Jesus nicht ein präsentierbarer Held ist, sondern, Jesus sagt es selber, denn der Sohn des Menschen ist nicht gekommen, um sich dienen zu lassen, sondern um zu dienen und sein Leben zu geben als Lösegeld für viele. Er ist gekommen, denn der Sohn des Menschen ist gekommen, um zu suchen und zu retten, was verloren ist. Und wenn wir einen Moment innehalten und uns überlegen, wie oft sind wir wie diese Jünger? Wir schauen auf Jesus und das, was wir sehen, ist richtig. Er ist der König, der Herrscher, der Held. Er kann alles. Aber das Wichtigste vergessen wir, dass er der Heiland und Retter ist. Wir brauchen als Menschen keinen Helden. Wir brauchen kein Vorbild, keinen Therapeuten. Wir brauchen einen Retter. Jemand, der uns herausreißt aus unserem Verlorensein. Das ist das, was wir alle am tiefsten nötig haben. Und genau das macht Jesus den Jüngern da wieder deutlich und stellt es ihnen vor Augen mit den Kindern. Sie wollen ihm die Ehre geben und verpassen damit das Zentrale, weil sie denen den Zugang verwehren, die es nötig haben. Es geht immer um die Rettung. Und wir müssen uns auch oft fragen, wo stehen wir? Hindern wir Menschen daran, dass sie zum Heiland kommen? Zu dem Gott, der rettet? Weil wir der Meinung sind, dass die irgendwie nicht passen. Und da als Kontrastbild stellt Jesus die Kinder daneben. Lasst die Kinder zu mir kommen und wehrt ihnen nicht, denn solchen gehört das Reich Gottes. Spurgeon hat einen wunderbaren Satz gesagt, das war ein großer Baptistenprediger im 19. Jahrhundert, der hat gesagt, es ist wunderbar, wenn ein Mensch gerettet wird. Weil wenn er mit 50 gerettet wird, ja, dann ist er gerettet, ist ein Kind Gottes, aber er hat 50 Jahre mit dem Teufel verbracht. Wenn ein Kind gerettet wird, dann hat es ein ganzes Leben noch vor sich, um Träger des Evangeliums zu sein. Und deswegen ist es viel besser und viel schöner, wenn ein Kind gerettet wird, als wenn ein Erwachsener gerettet wird. Und ich finde, das fasst es so gut zusammen, was Jesus hier vor Augen stellt. Kinder sind die Zukunft, und zwar nicht nur einer allgemeinen Gesellschaft, sondern das ist auch die Zukunft der Gemeinde. Ohne Kinder gibt es keine Gemeinde, keine zukünftige Generation. Und liebe Freunde, es ist ein Geschenk, wenn Kinder im christlichen Glauben groß werden können. Das ist nicht selbstverständlich. Es ist ein Geschenk, wenn Kinder behütet aufwachsen dürfen und nicht erst irgendwie die krasse Bekehrungsstory erleben müssen mit 20, 30, 40, nachdem sie alles im Leben erreicht haben und ein körperliches Wrack sind. Es ist Geschenk und Gnade, wenn uns Kinder anvertraut sind und wir sie hineinnehmen dürfen in das Reich Gottes und in ihnen von Anfang an das Wort wachsen darf, eben weil sie haben ein Leben vor sich und sie sind Träger des Evangeliums. Und gerade Kinder in ihrer Einfachheit sind doch so oft auch wunderbare Evangelisten. Die fragen sich nämlich nicht, was könnten die anderen jetzt über mich denken. Und das ist selbstverständlich, dass wenn man mit Leuten spielt, wenn sie mit anderen gleichaltrigen, du glaubst nicht an Gott, wieso denn das? Ist doch völlig klar, dass es Gott gibt, du betest nicht. Aber es ist doch wichtig, mit Gott zu reden. Das ist für die selbstverständlich. Du musst nicht erwachsen und mündig sein, um mit Jesus unterwegs zu sein. Gott gebraucht das, was vor der Welt nichts zählt. Und genau das stellt Jesus uns hier auch vor Augen. Denn er sagt, wahrlich, ich sage euch, wer das Reich Gottes nicht empfängt wie ein Kind, wird nicht hineinkommen. Er verwendet hier die stärkste Verneinung, die es gibt. Du wirst garantiert niemals in das Reich Gottes hineinkommen, wenn du nicht wirst wie ein Kind. Was heißt das? Das heißt nicht, dass du jetzt irgendwie dich benehmen sollst wie ein Unmündiger. Paulus, der fasst es wunderbar zusammen. Er schreibt im 1. Korinther 14, Vers 20, liebe Geschwister, werdet nicht Kinder im Verstehen, sondern in der Bosheit seid Unmündige. Im Verständnis aber werdet erwachsen. Werdet nicht Kinder im Verstehen, sondern in der Bosheit seid Unmündige. Wir sollen werden wie die Kinder, wenn es um das Vertrauen auf Gott geht. Was sind denn so die Eigenschaften, die wir sagen können? Was ist das, was Kinder ausmacht? Warum stellt Jesus sie uns vor Augen? Kinder sind schlicht. Man spricht ja eben vom kindlichen Geist. Der ist oft ganz einfach und manchmal auch völlig für uns, völlig abstrus, weil da ist noch nicht viel mit abstraktem Denken und irgendwas. Aber es ist ganz einfach und logisch. Auch wenn wir manchmal davor stehen und sagen, das ist nicht die Realität. Kinder sind vertrauensvoll. Das Kind schmeißt sich einfach so von der Mauer, wenn die Mutter daneben steht, weil die wird mich schon auffangen. Die guckt nicht, prüft vorher, Moment, Mutti, guckst du auch, wartet eher ein bisschen noch nach links, du musst doch die Arme aufmachen. Nein, da gibt es keine Halteleine, keine Sicherung. Letztens wieder so eine lustige Szene bei uns in der Straße, wir haben gerade gegenüber so, wie alt ist er? Er ist jetzt vielleicht so 5 oder 6 und seine Schwester irgendwie 2, 3 Jahre jünger. Und er ist auf einer Mauer geklettert und wollte mit ihr halt auch. Und dann hat er sie mit einem Seil an sich festgebunden. Für ihn war das so, kann ja nichts passieren, sie ist ja an mir festgebunden. Aber er hat nicht daran gedacht, dass wenn sie runterfällt, dass er sie nicht halten kann und sie gemeinsam runterfallen. Aber für ihn war das völlig klar, ich bin der große Bruder, ich schaue nach meiner Schwester und sie ist gesichert. Wo wir sagen, das ist typisch Kind. Das ist Vertrauen. Und wie begegnen wir Jesus? Begegnen wir ihm in diesem Kindlichen? Oder ein Kommentar, den ich zu dieser Stelle gelesen habe, der hat diesen wunderbaren Begriff gebracht, Kinder haben arglosen Glauben. Und das fand ich so eine wunderschöne Formulierung, der arglose Glaube eines Kindes. Dem kannst du den größten Scheiß erzählen. Wenn es dich lieb hat, wenn es dich kennt, dann glaubt es dir das. Es war schon bei uns so, also bei uns war es immer so, dass mein Vati uns immer wunderbar tollste Geschichten erzählt hat und dann mussten wir immer fragen, Mutti, stimmt das jetzt wirklich? Weil wir natürlich schon irgendwann gelernt haben, dass Vati uns auch viel Unsinn erzählt. Das eine Mal waren wir im Spreewald unterwegs und haben da so eine Bootstour gemacht, hat uns erzählt, da gibt es hier Spreewaldkrokodile. Und das war so, okay, und dann haben wir die Hände nicht mehr ins Wasser gehalten, weil wir jetzt nicht wussten, ob das stimmt oder nicht. Aber Kinder glauben das. Warum? Weil sie einen arglosen Glauben haben. Sie vertrauen den Menschen, die sie umgeben, mit denen sie unterwegs sind. Und auch da wieder eine Begebenheit, die Spurgeon vor Augen stellt, um das zu illustrieren, die ich auch so schön fand. Er hat gesagt, es war Trockenheit im Land und es wurde eine Gebetsstunde angesetzt und alle aus der Umgebung kamen in die Kirche zum Beten und auch ein Kind war dabei und das Kind hatte einen Regenschirm dabei. Und die Erwachsenen haben gefragt, wieso hast du einen Regenschirm dabei? Na, ich habe gehört, wir wollen um Regen beten. Und die haben es belächelt. Aber genau das zeigt doch, in welchem Geist begegnen wir denn dem Heiland? Sind wir wie die Kinder? Wenn wir um Regen beten und die Bibel sagt, wir sollen bitten und Gott schenkt, dann nehme ich den Regenschirm mit, damit ich nicht nass werde auf der Rückreise. Ist doch völlig klar. Und wir versammeln uns, lassen den Regenschirm zu Hause, weil, wir beten, das gehört sich so. Vielleicht passiert irgendwas, vielleicht auch nicht. Wir bauen immer ein Hintertürchen ein. Aber Kinder machen das nicht. Wichtig ist, glaube ich, auch hier, dass wir uns nicht auch dort kein falsches Bild der Kinder vor Augen stellen. Jesus sagt nicht mit dieser Aussage, werdet wie die Kinder, dass Kinder gerettet sind von sich aus oder dass Kinder nicht unter der Sünde sind, dass die lieb und nett sind. Das ist ja heute auch oft so ein Bild, was wir vermittelt bekommen. Ja, das unschuldige Kind sagt, das Kind ist nicht unschuldig. Gerade wenn man Kinder beobachtet, Kinder sind so fies und gemein zueinander. Die sind so hart und die wissen genau, wie sie das Gegenüber treffen können. Die sind knallhart egoistisch, die wissen, okay, ich muss einfach anfangen mit heulen, dann kommt niemand drauf, dass ich eigentlich schuld war und den Streit angefangen habe. Also Kinder sind genauso wie alle anderen auch unter dem Fluch der Sünde, wie Paulus es sagt, oder auch in den Psalmen. Da sind alle abgewichen, keiner, der Gutes tut, auch nicht ein einziger. Die Bibel stellt uns das ganz krass vor Augen, zum Beispiel in der Begebenheit von Jakob und Esau. Ihren ersten Knatsch haben die im Mutterleib. Da heißt es nämlich, dass der Isaak für seine Frau bittet, weil sie unfruchtbar ist, und Gott sein Gebet erhört und ihnen Zwillinge schenkt. Und dann heißt es, und die Kinder stießen sich in ihrem Leibe, die haben sich im Leib schon gezofft, und sie hat den Herrn gefragt, was soll das? Und er sagt, zwei Völker sind in deinem Leib. Zwei große Völker werden aus dir hervorgehen, aber der Jüngere wird Herr über den Älteren sein. Und diese Konkurrenz zieht sich durch das ganze Leben dieser beiden und die fängt schon im Mutterleib an. Und es zeigt uns, alle Menschen sind von Empfängnis an unter dem Fluch der Sünde. Es gibt keine unschuldigen Kinder in diesem Sinne. Darum geht es nicht, sondern es geht um die Haltung. Und es geht auch darum, dass Jesus uns hier vor Augen stellt, hey, ein Kind kann nichts tun. Eben die Kleinkinder, die noch nicht mal laufen können, die konnten nicht mal selber zu Jesus kommen, die mussten getragen werden zu ihm hin. Im Reich Gottes geht es nicht darum, dass du dich auf den Weg machst. Es geht nicht darum, dass du irgendetwas bewältigst. Es geht nicht darum, dass du in den Gottesdienst kommst, dass du Bibel liest, betest, fromm bist, Menschen bekehrst. Es geht darum, dass Gott alles für uns tut. Ich weiß nicht, ob ihr die Losung heute gelesen habt, der Wochenspruch oder der Spruch über den Sonntag ist aus dem Epheserbrief, wo es heißt, dass alles Gnade ist. Denn aus Gnade seid ihr errettet. Und das nicht aus euch, Gottes Gabe ist es. Und genau das stellt Jesus hier vor Augen. Er nimmt das kleine Kindelein, der Säugling, der kann nichts machen, der kann nicht zum Herrn kommen, der kann ja nicht mal rufen, Herr, rette mich. Er nimmt ihn auf den Arm und sagt, wenn ihr nicht werdet wie ein Kind, dann könnt ihr nicht in das Reich Gottes kommen. Wir alle stehen in der Gefahr, gerade auch als Erwachsene, als begabte Menschen, dass wir auf uns schauen. Und selbst wenn wir in der Nachfolge stehen, sind wir immer und immer wieder in der Gefahr zu sagen, ich kann das. Und dann beten wir auch so, Herr, ich mache jetzt dieses, jenes und welches, gib du noch deinen Segen dazu. Also ich gebe so 70%, ja, vielleicht langt es heute nur für 40%. Du stockst einfach auf, damit es 100 wird. Aber das ist nicht das, was die Bibel sagt. Die Bibel spricht davon, ohne mich könnt ihr nichts tun. Und nichts, das sind nicht 20%, nicht 5, nicht 2. Das ist nichts. Null. Und wie oft vergessen wir das? Wir wollen etwas leisten. Herr, ich will gut sein in meinem Beruf. Ich will gut sein als Vater, als Mutter. Ich möchte gut sein als Freund. Ich möchte gut sein als Evangelist in meiner Nachbarschaft. Aber wenn du diese Haltung hast, wirst du scheitern. Wir sollen werden wie die Kinder. Die können nichts, die sind schwach und klein. Die sind nicht in der Lage, für sich irgendetwas zu tun. Was macht ein Kind, wenn es irgendwas hat, es schreit? Es kann ja nichts anderes machen. Das Kind kann sich nicht selber wickeln, das Kind kann sich nicht selber baden, das Kind kann sich nicht selber füttern. Es ist 100% abhängig von den Menschen in seinem Umfeld. Und so auch wir, sind 100% abhängig vom lebendigen Gott. Und erst wenn wir das erkennen, dann haben wir verstanden, was Reich Gottes ist. Dann haben wir begriffen, um was es im christlichen Glauben geht. Zu sagen, wir sind arm und wir haben nichts. Und wenn wir unsere Armut einsehen und bekennen, dann kommt die ganze Fülle Gottes hinein. Weil was macht Jesus? Er sagt hier, er nahm sie auf die Arme. Herzte, Luther übersetzt es so wunderschön, ich liebe dieses Wort. Er herzte sie. Wir haben keinen heiligen Supergott, der irgendwo über die Erde schwebt. Wir haben einen bodenständigen Gott, der in Jesus Christus ganz Mensch wird. Der war zum Anfassen. Der hat die kleinen Säuglinge auf den Arm genommen. Der hat sie geherzt. Nicht irgendwie so distanziert, so, oh, Segen, fertig. Nein, der hat seine ganze Liebe ihnen zugewendet. Alles, was er hatte, er hat sie geherzt. Und das möchte Jesus bei uns auch. Er möchte dich jeden Tag herzen. Er möchte dich in den Arm nehmen. Er will dich segnen. Er will dich ausstatten mit dem, was du brauchst. Er will deine Bedürfnisse befriedigen, die kein Mensch und die du selber auch nicht erfolgreich irgendwie stillen kannst. Das kann nur der lebendige Gott. Das möchte er. Herr, ich kann nicht. Du musst es machen. Er sagt, ja, das mache ich, weil du bist mein geliebtes Kind. Ich habe Freude daran, dich zu herzen und dich zu segnen. Ich habe Freude daran, dir das zu geben, was du brauchst. Wohlgemerkt, das zu geben, was wir brauchen, nicht das wir möchten. Das ist auch noch so eine Schwierigkeit. Dass wir manchmal konkrete Vorstellungen haben, was wir jetzt brauchen. Aber vielleicht auch dort wie ein kleines Kind. Das kleine Kind fragt sich nicht, kriege ich übermorgen meinen Brei? Sondern das hat jetzt Hunger, dann schreit es jetzt und wenn es jetzt Brei bekommt, dann ist alles gut. Auch darin wieder Kind zu werden, ohne zu sorgen für den morgigen Tag. Im Bewusstsein, dass auch das Volk Israel als Bild für uns als Gemeinde, die haben keinen Jahresvorrat bekommen, sondern Gott hat gesagt, ich werde euch ins verheißene Land führen. Da gibt es Überfluss, da fließt Milch und Honig. Und dann gab es jeden Tag Manna. Und zwar nur für diesen Tag. Und die ganz Schlauen, die haben einfach ein bisschen mehr gesammelt. Blöderweise war das am nächsten Morgen vergammelt und voller Würmer und hat gestunken. Das haben die vielleicht einmal gemacht, dann haben sie es sein lassen. Aber die wussten nicht, ob am nächsten Morgen wieder Manna vor dem Zelt liegt. Die sind aufgestanden, haben das Zelt aufgemacht. Oh, da liegt Manna, haben es gesammelt, verarbeitet, gegessen. Für den Tag über hatten sie was. Ja, was ist, wenn es morgen nicht da ist? Keine Ahnung, es geht doch um den Tag jetzt. Jesus sagt es, sorgt euch nicht um den morgigen Tag. Die Kinder sorgen sich auch nicht. Die leben im Hier und Jetzt. Die genießen den Moment, die sind dankbar für das Schöne, was sie bekommen. Sie freuen sich an dem, was sie haben. Sie meckern, wenn ihnen was fehlt, in diesem Moment. Und das sollen wir auch, das dürfen wir auch, als Kinder zum lebendigen Gott zu kommen, in der Verheißung, dass dann das Reich Gottes und die Fülle Gottes für uns offenstehen. Er beschenkt uns. Er verändert uns. Ich möchte uns einen Text lesen des Apostel Paulus, der das auch nochmal so zum Ausdruck bringt. Im 1. Korinther, 1. Kapitel, ab Vers 18. Wo er genau auf diese Einfachheit, auf die Schlichtheit und das Vertrauen auf Jesus Christus eingeht. Er sagt, denn das Wort vom Kreuz ist eine Dummheit denen, die verloren gehen. Uns aber, die wir gerettet werden, ist es eine Gotteskraft. Denn es steht geschrieben, ich will zunichte machen die Weisheit der Weisen und den Verstand der Verständigen will ich verwerfen. Wo ist der Weise? Wo ist der Schriftgelehrte, wo der Wortgewaltige dieser Weltzeit? Hat nicht Gott die Weisheit dieser Welt zur Dummheit gemacht? Denn weil Gott die Welt durch ihre Weisheit Gott in seiner Weisheit nicht erkannte, gefiel es Gott durch die Dummheit der Verkündigung, diejenigen zu retten, die glauben. Während nämlich die Juden ein Zeichen fordern, und die Griechen Weisheit verlangen, verkünden wir Christus, den Gekreuzigten, den Juden ein Ärgernis, den Griechen eine Dummheit. Denen aber, die berufen sind, sowohl Juden als auch Griechen, verkünden wir Christus, Gottes Kraft und Gottes Weisheit, denn das Dumme Gottes ist weiser als die Menschen und das Schwache Gottes ist stärker als die Menschen. Werdet wie die Kinder, das heißt bekennen, dass wir nichts bringen können. Bekennen, dass wir nicht in der Lage sind, unser Leben zu gestalten. Bekennen, dass wir uns immer wieder eine Hintertür einbauen, dass wir immer wieder unser Leben planen wollen. Und zu sagen, Herr, hier bin ich, in meiner Armut, die so groß ist, dass ich mir sogar einbilde, dass es Reichtum ist, die Weisheit der Welt. Aber ich möchte deine Dummheit haben, die Torheit vor der Welt, im Bewusstsein, dass du der lebendige Gott bist und dass deine Weisheit größer ist als alles, was ich verstehe. Und es steht oft im Konflikt und Widerspruch. Das ist die Zeit, in der wir stehen. Das ist normal. Die Welt kennt Jesus nicht. Und das, was aus der Bibel heraus Weisheit ist, ist Dummheit vor der Welt. Aber uns ist es eine Kraft Gottes, wie Paulus es hier so wunderbar sagt. Denen aber, die berufen sind, sowohl Juden als auch Griechen, verkünden wir Christus, Gottes Kraft und Gottes Weisheit. Wenn wir nicht werden wie die Kinder, dann werden wir nicht in das Reich Gottes kommen. Aber wenn wir uns dessen bewusst sind, wie wir vor Gott stehen, dann beschenkt er uns. Dann lässt er uns nicht in unserer Schwachheit und Armut stehen, sondern er gibt uns alles, was er hat, sich selber. Er gibt uns die Fülle des Lebens. Er füllt den Mangel aus und er trägt vom ersten bis zum letzten Atemzug. Und sie brachten Kinder zu ihm, damit er sie anrühre. Die Jünger aber tadelten die, welche sie brachten. Als das Jesus sah, wurde er unwillig und sprach zu ihnen: Lasst die Kinder zu mir kommen und wehrt ihnen nicht, denn solchen gehört das Reich Gottes. Wahrlich, ich sage euch, wer das Reich Gottes nicht annimmt wie ein Kind, wird nicht hineinkommen. Und er nahm sie auf die Arme, herzte sie, legte ihnen die Hände auf und segnete sie. Vater, ich bitte dich, dass du uns zu Kindern machst. Ich bitte dich, dass du uns unsere Schwachheit und Abhängigkeit vor Augen führst. Dass du uns immer wieder in die Schranken weist, dass wir einsehen können, dass wir ohne dich nicht können. Und ich bitte dich, dass du uns in unserer Schwachheit begegnest, dass du deine Verheißung wahrmachst und auch uns in deine Arme nimmst, uns herzt und segnest. Vater, danke für die Kids Days und für die Kinder, die wir hier in den Räumlichkeiten haben werden. Danke, dass wir wissen können, dass du dich der Kinder annimmst, dass sie dir so wichtig sind. Bitte beweg du die Herzen der Kinder, die kommen, dass sie gerettet werden, Träger deines guten Evangeliums werden, dass du ihr Leben gebrauchst als Zeugnis für dich, dass sie Anteil haben dürfen an deinem Reich und dass wir auch von ihnen lernen dürfen. Amen.